Episode 304 Tools und Mindset. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Daniel Schmidt bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Geschäftsführer der AVM Solutions. Er beschäftigt sich dort sehr stark mit digitaler Transformation und alles, was damit zusammenhängt. Hallo Daniel.
Hallo Götz, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen. Im ersten Moment vielleicht hat es mit Transformation gar nichts zu tun. Es wird aber dann, glaube ich, im Rahmen unserer Unterhaltung deutlich werden. Und zum Einstieg hätte ich einfach die Bitte, dass du dieses Ausgangsszenario vor der Transformation einfach den Zuhörern auch in ein paar Stichworten, in ein paar Sätzen schilderst. Aber stell dich auch gern nochmal in ein paar Sätzen intensiver vor. Ich glaube, dass dadurch eben auch schon ein gewisser Bezug entsteht.
Alles klar, mache ich gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Geschäftsführer der AVM Solutions AG und wie du auch bereits erwähnt hast, beschäftigen wir uns mit diversen Projekten im Bereich der Digitalisierung, vor allem der Transformation. Und es sind gerade ein paar sehr spannende Projekte am Laufen. Momentan sehr viel technische Projekte am Laufen. Wir sind im Bereich der Business Process Modellierung unterwegs, also BPM-Projekte, im Bereich der Prozessautomation, so Stichwort digitale Assistenzsysteme, bauen aber auch, und da geht es jetzt auch hier in dem Vortrag oder in deinem Interview auch drum, sind sehr stark auch im Bereich kollaborativen Plattformen unterwegs, also bauen da kollaborative Plattformen auf, in diese wir dann Prozesse integrieren, KVP-Prozesse, Requirement Engineering und Testing oder auch ein normales Taskmanagement, um Teams optimal zu organisieren und zu vernetzen. Und gerade in dem Prozess der kollaborativen Plattform werden wir nachher hören dann auch, wie wichtig das ist, diese beiden Dinge, Toolset und Mindset, miteinander zu verbinden. Mhm. Und ja, und nebenbei sind wir auch im Bereich Coaching-Training unterwegs, Lean, Agile, Change Management. Ich habe das Glück, ein starkes Transformationsteam am Start zu haben mit 10 bis 12 Experten aus den diversen Bereichen. Und ja, unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir quasi Mensch, Maschine und Prozess in Unternehmen in Einklang bringen oder in anderen Worten gesagt, das Ökosystem in Unternehmen einfach besser machen wollen gemeinsam.
Ja, das hört sich sehr spannend an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da schon der ein oder andere wiedererkennt vielleicht. Aber jetzt eben zum Einstieg, schilder doch mal bitte dieses Ausgangsszenario, das so ein bisschen wie eine Art roter Faden sein wird, aber eben auch ein Modell dessen, was passieren kann und was man eben vermeiden sollte, vor allen Dingen dann.
Das Ausgangsszenario in unserem Fall war, also ich selbst war die letzten Jahre technischer Leiter in einem, ich sag mal, klassischen Maschinenanlagenbauunternehmen. Hatte ein Entwicklungsteam von rund 30 Mitarbeitern, also waren 30 interne und im Schnitt 10 externe Mitarbeitern. Sehr große Mannschaft im Bereich Software Engineering, Hardware Engineering, mechanischer Entwicklung. Und 2018, wo ich da eingestiegen bin in der Firma, standen wir vor sehr vielen neuen technischen Herausforderungen. Hatten parallel einige Entwicklungsprojekte am Laufen. Und was hier passiert ist, konkret ist, dass die Organisation quasi, man kann schon sagen, überhitzt, überfordert war, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Also vor allem die technischen Herausforderungen, sehr, sehr innovative Projekte, sehr, sehr innovative Entwicklungsprojekte am Start gehabt. Und da haben wir gemerkt, da läuft das Rad doch nicht mehr so rund. Es war ein klassisches Maschinenbauunternehmen, wo all die Jahre zwar auch mit Software und Mechanik klar zu tun hatte, aber hier haben wir plötzlich angefangen, komplexe mechatronische Systeme aufzubauen. Und hier haben wir gemerkt, hier sind die Zahnräder dann nicht mehr so gut ineinander gelaufen. Und ja, das war letztendlich so, dass wir uns überlegen mussten, wie können wir die ganzen Arbeitsprozesse optimieren, wie können wir besser miteinander arbeiten. Und ja, und da kam irgendwo der Schrei auf, ich sag mal, nennen wir es mal Schrei nach Agilität, so ein bisschen interne Treiber war. Also neben dem, dass wir natürlich vom Markt getrieben waren, das war mal die eine Seite, ne, also der Wettbewerb. Und die Kunden haben mehr gefordert, und schneller technologische Wandel auch bei uns in der Branche war intern vor allem, dass wir erreichen wollten, eine bessere Kommunikation erreichen untereinander. Das war ein Punkt, der interne Treiber, und auch vor allem eine bessere Transparenz schaffen über die Teams hinaus. Und letztendlich die Distanz auch zwischen mechanischen und Software-Teams zu verringern, enger zusammenzuarbeiten. Ne? Und das waren vor allem auch wirklich so die Pain Points, kann man sagen. Die Pain Points waren so diese internen Treiber. Ne?
Ja. Okay, also wenn ich es jetzt mal mit meinen Worten zusammenfasse, es ist eine Dualität der Veränderung. Einerseits das, was der Markt an Produkt sehen möchte, an dort Entwicklung. Und dann aber eben gemerkt, so wie ich es vielleicht bisher mache, in einem klassischen Maschinenbauunternehmen mit, und so kenne ich das selber auch, diesen schon manchmal relativ zementierten Säulen, Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, wo dann manchmal ein Altersunterschied besteht, manchmal spricht man andere Sprache, in Anführungszeichen. Und ich glaube, so habe ich es jetzt rausgehört, da kamen diese beiden Veränderungsimpulse kamen zusammen, richtig?
Korrekt, das ist absolut korrekt, ja. Also wir können praktisch reden von, man kann sagen, die Markttreiber und die internen Treiber quasi, ne?
Ja.
Wir haben beide Seiten, genau.
Ja, und man könnte es vielleicht auch so ein bisschen ausdrücken, man war dann fast in der Zange, oder? Könnte man sagen, von der einen Seite drückt was, von der anderen Seite drückt was.
Absolut, ja. Druck von beiden Seiten, ja, absolut richtig, ja. Und du hast noch was Schönes gesagt, eben, du hast nämlich auch gesagt, und das ist natürlich ein Szenario, das kommt, das können wahrscheinlich viele unterschreiben, die zuhören im Podcast. Wir haben die Sprache, wir haben das Alter, ja. Mhm. Wir haben ein total unterschiedliches Skillset, ne, an Leuten, unterschiedlichen Wissensstand, etc., etc. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also Stichwort, oder sagen wir in Klammer gesetzt, total unterschiedliche Kulturen, ne?
Ja.
Und genau, und das war natürlich eine große Challenge da. Ne? Mhm.
Ja, jetzt, also was man mit Sicherheit sagen kann, es war eine Art von Transformationsprozess, wobei es ja nicht diesen einen Transformationsprozess gibt, sondern jede Organisation durchlebt da ihre persönliche Variante. Aber ich glaube, eine nicht so unterschätzende Gemeinsamkeit, über die man eben nachdenken sollte, dass man sowas ja in irgendeiner Form, ich will nicht sagen steuern, regeln kann man es bestimmt nicht, also im Sinne einer Rückkopplung, aber ich möchte ja was leiten vielleicht. Und da gibt es jetzt in einem Unternehmen halt sowas wie eine Unternehmensleitung. Und was ist deine Erfahrung so im Rückblick auch? Welche Rolle sollte eine Unternehmensleitung in einem Transformationsprozess, freiwillig, unfreiwillig, der Prozess, einnehmen?
Also wenn man es mal wenn man es wirklich wie aus dem Bilderbuch rausliest und du fragst mich, inwieweit soll die Rolle der Unternehmensleitung da drin sein, dann ist mal ganz klar, ich kann mich noch an einen meiner Vorträge, da war auf den Scrum Days, erinnern, da hatte ich auch gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf, dass sie das nicht beleidigend sein, und ich mag da niemand ans Bein pinkeln mit, aber es ist ganz klar so, dass ich sehr, sehr oft merke in den Organisationen, man fängt an, ob wir jetzt von modernen Change Management oder in Klammer Transformation oder umgekehrt reden, wir haben einen Veränderungsprozess in der Firma drin, wir leiten diesen Transformationsprozess ein, und oftmals ist es leider so, dass der aus dem Zentrum der Organisation passiert, aus dem mittleren Management oder vor allem da, wo halt die Pain Points entstehen. Und schöner wäre es tatsächlich, diesen Top-Down-Approach. Also mein Wunsch wäre mehr, den Top-Down-Approach zu fahren. Da gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen Bottom-Up, manche sagen Top-Down. Aber auf eine Frage zurückzukehren, die Unternehmensleitung spielt eine absolut wesentliche Rolle. Die Transformation sollte wirklich an der Spitze starten und über die ganze Reise auch, ist ja ein kontinuierlicher Prozess, voller Überzeugung in diese Organisation getragen werden. Und wir brauchen dafür sehr, sehr starke Top-Management, Top-Manager, sehr, sehr starke Leader vor allem, mit einer klaren Vision und Strategie dahinter, die das da in die Wege leiten und die Transformation möglich machen. Und das ist leider oftmals nicht der Fall. Also enorm, enorm, enorm wichtige Rolle, das Ganze von oben herunter zu steuern.
Ja. Ja, und ich höre auch raus, was mir durchaus im klassischen Lean-Kontext, möchte ich es mal nennen, immer wieder begegnet, so ein bisschen die mitschwingende, sicher nicht so wörtlich ausgedrückt, aber die mitschwingende Aussage, der Eindruck, so nach dem Motto, ich delegiere das mal, macht ihr mal Lean oder macht ihr mal Transformation? Ich glaube, das, so habe ich dich jetzt gerade verstanden auch, das wird nicht funktionieren.
Nein, das wird nicht funktionieren. Ja. Es gibt ja da Meinungen, die sagen, wenn wir das von mittlerem Management aus oder nennen es von mir aus von Bottom-up machen, kann das auch funktionieren, indem wir dann irgendwann das Top-Management wie mitreißen, oder? Sie können gar nicht mehr anders, ne? Mhm. Das kann aber auch bedeuten, das Top-Management lässt die Hosen am Ende vom Tag runter und das will natürlich dann auch keiner. Also dann ist eher meist das Gegensteuern der Fall, dass die dann Dinge einfach stoppen, Veränderungsprozesse, weil es ihnen einfach nicht in den Kram passt. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das ist sehr, sehr schade, dass das passiert, ja. Übrigens, ganz kurz noch nebenbei, Götz, was mir auch aufgefallen ist, also nicht nur bei Scrum, das ist auch bei anderen Veranstaltungen, immer dann, wenn man bei Veranstaltungen ist, wo es eigentlich um Organisationsveränderung geht, Transformation, und wir wollen ja alle nur das eine, egal wer aus dem Lean-Bereich, aus dem agilen Bereich kommt oder was für ein Bereich auch immer, wir wollen doch in gut laufenden, hocheffizienten Organisationen zum einen arbeiten und auf der anderen Seite, wo ganz tolle Leute drin arbeiten, wo wir als Menschen miteinander kollaborieren, sehr offen, sehr transparent. Das kann ja wohl nur auch im Interesse des Top-Managements sein. Und was zu beobachten ist auf diesen Veranstaltungen, dass meistens, wir treffen mittleres Management noch an, wir treffen irgendwelche Coaches und Trainer an, die wollen alle das Gleiche, die wollen die bessere Organisation. Und es ist dann schon verblüffend, dass meist die Top-Manager bei diesen Veranstaltungen weniger präsent sind oder gar nicht präsent. Das ist immer wieder eine Frage. Ich frage mich immer wieder, warum das so ist. Ich frage mich auch, auf welchen Alternativveranstaltungen sind denn die da unterwegs? Schon sehr verwunderlich. Ne? Also der Schmerz scheint noch nicht groß genug zu sein. Und vielleicht kommt der Schmerz in den nächsten Jahren mit der weiteren Digitalisierung und der nächsten, sagen wir, Industrie 5.0 Periode, wo wir uns jetzt bereits drin empfinden und wo es dann weitergeht und dass dann vielleicht der Schmerz größer wird und dass dann auch sich das Top-Management letztendlich mehr bewegt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich kann dich da definitiv nur bestätigen, was die Präsenz auf solchen Veranstaltungen angeht. Und das möchte ich insofern noch ein bisschen vertiefen. Was ist so dein Gedanke, dein Vorschlag, dein vielleicht auch Tipp, wen auch immer es betrifft und der das dann aufgreifen kann? Wie schaffe ich jetzt dieses, nennen wir es mal, richtige Bewusstsein bei einer Unternehmensleitung? So ein bisschen flapsig ausgedrückt, hey verdammt, das ist auch euer Job, da mitzulenken.
Das ist enorm schwierig. Sehen wir es mal realistisch. Wenn du an die Geschäftsführer rankommen möchtest letztendlich und dir irgendwie dein Ohr schaffen möchtest, so schade wie es eigentlich ist, geht es meistens übers Zahlenwerk. Ne? Also wenn wir sagen, jetzt aus dem Lean-Kontext zum Beispiel auch raus, du kommst dahin und sagst, Ich mach dir den Laden besser, und zwar nicht nur Produktion, weil Lean wird ja oftmals nur auf die Produktion runtergebrochen, sondern Lean im gesamtunternehmerischen Kontext. Also wir machen auch die Abläufe in den Büros besser und wir bringen die Menschen da zusammen. Weil wenn du so kommst und sagst, ich mache deine Organisation besser, wir bringen Menschen zusammen, aus so einem Ding, da zieht es natürlich nicht, sondern wenn du kommst und sagst, wir reduzieren dir Kosten, wir aufgrund von Lean und anderen Verbesserungsmethoden schaffen wir es, dass du Kosten sparst, dass du schneller wirst, dass du besseren Output hast, die Qualität steigert und so weiter. Und dann kommst du da, dann hast du Chancen reinzukommen, da was zu tun und dann mit ganz hoher Sensibilität dann das, ich sag mal, in Klammer Mensch, den Teil Mensch anzusprechen, ja. Also, neben all dem technischen Prozess und Methodik, wo wir meistens den Einstieg finden, dann rüberzukommen und dann den, wirklich langsam den, den, Top-Manager auch klar zu machen, es geht nicht immer nur um Methodik und Technik und Toolset, es geht vor allem um das Mindset innerhalb deiner Firma. Mhm. Und Mitarbeiter an höchster Stelle, das ist sie bringen letztendlich die Produkte raus aus der Firma und dass das mehr ins Bewusstsein rückt wieder. Die Jahrzehnte der, ich sag mal, der klassischen Organisationsführung, Unternehmensführung, die sind so langsam am Ende. Ne? Also ich hoffe, dass da sehr, sehr bald das Bewusstsein kommt bei denen. Aber es ist enorm schwierig, den Einstieg da zu finden und dann Bewusstsein zu schaffen und die Leute da zu angeln, ne, für das Thema.
Ja, jetzt kommt mir noch ein Gedanke. Du hast den Begriff mehrfach verwendet, Pain Points, Schmerz. Und wenn man das jetzt mal eben auf den Menschen transferiert, wenn mir das Bein weh tut, dann ist das ja ein gewisses Warnsignal. Das sollte ich nicht ignorieren. Das sollte ich vielleicht zum Arzt gehen, wenn das länger als ein paar Tage anhält. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, solche Pain Points, führst gern nochmal die Art und Weise, wie dieser Schmerz dann real wird, noch ein bisschen aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schmerz ein Indiz eben sein kann und dass er eine gewisse Rolle spielen könnte im Verlauf der Transformation, um zu erkennen, hey, da geht irgendwas vor sich, da sollte ich mal hingucken in die Organisation, zu den Menschen.
Korrekt, korrekt. Also nehmen wir vielleicht ein konkretes Fallbeispiel gerade. Wenn du sagst Pain Point, Einstiegspunkt wäre zum Beispiel, und das ist was wir auch anbieten, mit dem Transformationsteam und in Kombination aus Lean-Leuten, aus Agilisten, sage ich mal, aus Leuten aus der Technik raus, dass wir eigentlich gemeinsam in Firmen reingehen können und oftmals durch das mittlere Management, die haben ein konkretes Problem, ja, also Stichwort Pain Point, und sagen, das und das läuft hier nicht rund. Und eine Art der Vorgehensweise, was wir wirklich gerade testen auch, ist, und ich denke, das ist ein ganz, ganz sanfter Einstieg, ist, wenn man den Kontakt zu der Geschäftsleitung herstellen kann, zu dem Top-Management, zu sagen, du, aus dem mittleren Management ist hier ein Request gekommen, irgendein Problem oder es wird irgendwas bemängelt. Und wollen wir das gemeinsam miteinander anschauen und dann zum Beispiel über einen klassischen Gemba Walk, ja, mit einem Lean-Coach da reingehen und den Geschäftsführer zur Seite nehmen und sagen, hey, wir gehen jetzt in die Teams rein oder wir gehen in die Abteilungen rein. Wir nehmen konkret dieses Problem auf, schauen uns das an, reden mit den Leuten, ganz nah bei den Leuten. Wir machen ein Process-Mapping, wir nehmen die Prozesse auf, schauen uns das miteinander an und dann an einem zweiten Tag oder einem halbtägigen Workshop oder ganztägigen Workshop sitzen wir quasi dann, es gibt ein zweites Gespräch danach, so eine Retrospektive kann man sagen, und wir gehen dann in einem Workshop mit dem Top-Management und dem mittleren Management, bestenfalls, Achtung, HR und Betriebsrat, rein, sitzen da an den Tisch und sagen, so, das und das haben wir erkannt, aufgenommen. Wir arbeiten jetzt gemeinsam aus, wie wir das Problem lösen können und was bedeutet womöglich dieses Problem für die gesamte Organisation. Also wirklich wieder zu den Basics, Lean Basics kann man sagen. Ja. Wir haben auch erkennen müssen, die letzte Zeit, was der klassische Maschinenbau, was die nichts anfangen können. Ich sage, dass wir an der Tür klingen und sagen, ey, wir kommen jetzt mit einer agilen Transformation. Ne? Sagen die, was bist denn du für ein Freak? Ne? Was willst du von uns überhaupt? Vergiss es einfach. Lean ist was, das haben die Leute schon mal gehört in den meisten Fällen, da können die was mit anfangen. Und es ist einfach auch eine gute Basis, so an den unternehmerischen Wurzeln anzufangen, Painpoint rauszusuchen und dann gemeinsam mit der Führungsebene kennenlernen, erste Probleme lösen und dann darauf zu hoffen, dass wir dann wirklich diesen eigentlichen Transformationsprozess einleiten können. Dann, ne?
Ja, sehr spannend. Und da finde ich persönlich eben auch, ich sage es jetzt hier wieder und an anderer Stelle habe ich das auch schon in Gesprächen gesagt, das finde ich eben eine Chance für die Lean-Community von zu lernen, wie dort mit den Rollen, zum Beispiel mit dem Scrum Master, der eine coachende Rolle hat, die dort viel stärker, viel bewusster ausgeprägt ist, wie das im Lean-Kontext. Da heißt es immer so nett, ja, als Coach zu agieren, als Führungskraft. Aber die wenigsten haben das ja wirklich gelernt. Und das finde ich eben eine Sache, wo man sehr schön was abgucken kann aus der Scrum, aus der Agile-Welt, weil dort das Thema greifbarer ist mittlerweile. Gibt es ja wirklich greifbare und an der Stelle dann auch standardisierte und ich finde an der Stelle auch sinnvoll standardisierte Ausbildungen.
Absolut, ja, absolut, das ist so, ja. Ich finde es auch schön, den Gedanken, dass wir gerade auch mit jetzt Lean Around the Clock, mit der Veranstaltung nächstes Jahr in Mannheim, oder auch Scrum Days, dass man da jetzt beobachten kann, dass die Lean-Community mit der agilen Community zusammen scheinbar zusammenwächst. Ja. Und wie du sagst, es gibt ja ganz viele spannende Überschneidungen in den Rollen, in der Methodik, in Vorgehensweisen. Ja. Und wer weiß, was daraus für ein Hybrid entsteht. Vielleicht entsteht ja da die nächsten Jahre was ganz Neues, ne, was wir noch gar nicht kennen. Ne? Ja. So, aber faktisch dürfen wir auch nie vergessen, wo kommt die Agilität her? Oder sie kommt letztendlich, die Basis ist Lean, ja. Also es baut ja alles auf Lean auf. Lean war zuerst, ne? Und der Rest kam danach. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie sich die nächsten Jahre das weiterentwickelt. Ne?
Ja. Jetzt möchte ich noch einen Punkt, und du hattest auch in der Unterhaltung hatten wir es ja schon ein bisschen drin, diese Distanz, die auf der technisch-fachlichen Ebene manchmal existiert. Und ich glaube, auch da kann es eine Chance sein, weil ich das selber aus meinem eigenen früheren Leben und auch heute als in der Beratung immer wieder erlebe, dass halt zwischen bestimmten Bereichen im Unternehmen und ganz klassisch eben zwischen dem eher hardware-orientierten und zwischen dem software-orientierten Bereich oder eben auch andererseits Konstruktion, Entwicklung auf der einen Seite und Fertigung, Produktion und Supply Chain, ganz weiter Begriff. Auf der anderen Seite, da existieren Gräben, um es mal ganz krass auszudrücken. Mhm. Und ich glaube eben, dass das natürlich innerhalb der Transformation hinderlich ist. Dort verstärkt hinderlich unter Umständen, ist sonst auch hinderlich, aber dort wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Andererseits aber vielleicht die Chance besteht, das im Rahmen der Transformation zu überwinden, Brücken zu schlagen im Extremfall.
Ja, also du hast gerade gesagt, die Brücken zu schlagen. Ich bin es gerade sogar noch parallel am Papier aufzeichnen hier, die Brücke. Ja. Du hast es gerade schön gesagt, wir haben einen Graben, ne? Also ich bin 18 Jahre jetzt im Maschinenanlagenbau und habe wahrscheinlich Dutzende Projekte gemacht im Maschinenanlagenbaubereich und in 8 verschiedenen Branchen. Ich glaube, ich war in keiner Firma in 18 Jahren, wo nicht Gräben da waren. Ja? Und die gibt es überall in unterschiedlicher Ausprägung und es ist ein Muss, wenn wir ein Transformationsprojekt einleiten oder einen Ablauf, eine Veränderung einleiten, wie auch immer die wir nennen, ob wir die Lean, Agile, was auch immer, spielt erstmal keine Rolle. Was eines der wichtigsten Punkte ist wirklich, dass wir da an der Basis, am Mindset erstmal, am gemeinsamen Verständnis arbeiten, ja? Und da die Leute zusammenbringen. Und es fängt ja mit den banalsten Sachen teilweise an, also banal ist es eben gar nicht. Transparenz, ne? Das ist ein Riesenkampf, je nach Organisationen. Unterschied noch zwischen Deutschland, Schweiz, Österreich, je nachdem, in welchem Land man ist dann mehr oder weniger stark ausgeprägt. Schaff es überhaupt erstmal ein mechanisches Team und ein Software-Team, dass die miteinander über alles reden, ja? Und alle Karten auf den Tisch legen und ein guter Kommunikationsaustausch stattfindet. Also ich habe sehr viele Firmen erlebt, da ist das teilweise echt miserabel gelaufen. Und am Ende vom Tag hat man sich dann gewundert, dass das Band eigentlich linksrum dreht und nicht, wie eigentlich alle gedacht haben, rechtsrum und sich alle gewundert haben, warum das rot angemalt ist und nicht silber. Und es hat letztendlich herausgestellt, ja, kein Abgleich zwischen den Teams. Jeder arbeitet an seinem Schreibtisch, in seiner Welt. Und das ist aufzubrechen. Diese Silos müssen wir aufbrechen. Und wer das schafft, hat schon mal enorm viel geschafft. Ja. Das ist auch mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Projekte starten, ist eines meiner ersten Fragen am ersten Tag innerhalb der administrativen Seite, wie arbeiten wir miteinander? Um gleich mal abzuchecken, was haben die denn für ein Verständnis der Zusammenarbeit? Wie offen und transparent können wir, wie kommunizieren wir miteinander? Wie organisieren wir uns miteinander? Und da merkt man recht schnell am ersten Tag, wie die Firma tickt.
Wir schauen wirklich, dass wir uns vom Tag 1 an sehr gut miteinander vernetzen und organisieren, ja, und sehr transparent und ehrlich und offen miteinander kommunizieren.
Ja, aber eben auch da, und so hatte ich es bei deinem Vortrag rausgehört, eben jetzt nicht auf der reinen Tool-Ebene, so nach dem Motto, wie wir es jetzt hier in dem Gespräch machen, dann nutzen wir halt Teams, sondern das, was dahinter steckt, dieses, ja, Transparenz auf der einen Seite, aber eben auch dieses einfach miteinander reden und jetzt unabhängig davon, welches Tool ich einsetze, ob ich sage, ich kommuniziere über E-Mail oder ich kommuniziere über Chat in Teams oder ich kommuniziere in der Kaffeeküche.
Genau, absolut, ja. Also du hast bestimmt schon diverseste verschiedene Abbildungen gesehen, Pyramiden oder man kennt es aus dem agilen Bereich, agile Pyramide, agile Zwiebel. Und wenn man das mal rüber transformiert auf jetzt Toolset, hast du gerade gesagt, ne? Da gibt's so eine schöne Pyramide, kann man auch googeln, die besteht aus drei Säulen. Ganz oben auf der Pyramidenspitze ist das Toolset, in der Mitte ist das Skillset und die Basis allem, was wir tun, ist das Mindset. Ja? Mhm. Und ich selbst habe ja, das war ja auch Bestandteil des Vortrags, ich selbst habe ja den Fehler gemacht, das habe ich ja offen und ehrlich kommuniziert und ich sage das auch nicht, erzähle das auch, dass es andere nicht gleich falsch machen. Ich habe ja genau das Problem gehabt, ich habe ja die Leute überflutet mit dem Toolset. Ja? Ich habe ja gedacht, wir lösen unsere Kommunikationsprobleme, indem wir ein agilen Stack aufbauen, agiles Toolset, wo wir drüber kommunizieren können, ob das jetzt ein MS Teams oder was, in unserem Fall war es Atlassian, Jira Confluence, und da habe ich das aufgeschaltet und gedacht, jetzt wird es erstmal besser, ne? Und es ist natürlich nicht besser geworden. Die Leute waren allein schon mal mit dem Tool überfordert und haben den Sinn dahinter nicht verstanden. Und das war ein Fehler, den ich Gott sei Dank noch geschafft habe zu korrigieren, aber auch nicht so schnell. Ich habe mir dann wirklich auch externe Coaches, Trainer noch ins Haus geholt, die mich da unterstützt haben letztendlich. In dem Fall waren es agile Coaches. Wir alle kennen ihn übrigens. Das war der Dirk Fritsch, Mitorganisator von Scrum Days. Du kennst ihn selber ja auch gut.
Ja.
Und hallo Dirk, ja, falls er es hört. Und er hat uns dann wirklich mal von der Basis ab, wirklich mal, was ist Agilität überhaupt? Was geht es im Grundprinzip? Wir haben uns noch gar nicht über die Methodiken, uns war wurscht, ob wir Scrum oder Kanban oder irgendwelche agilen Methodiken da einführen. Das war erstmal gar nicht das Thema. Die absoluten Basisdinge, Werte, Prinzipien, also being agile for doing agile und überhaupt mal am Mindset schaffen, das ist absolut essentiell, da zu starten, und darauf können wir dann alles bauen. Darauf können wir dann Toolset bauen, wir können dann anfangen, Praktiken, Methodiken anzuwenden. Das ist der schöne und richtige Einstieg. Wir konnten das Ruder da noch rumreißen, hätten das aber viel einfacher haben können, hätten wir es gleich am Anfang an so gemacht. Ne?
Ja, da erwähnst du ein Thema, das ist im Lean-Kontext auch ein echtes Problem. Werkzeuge, Methoden, ganz klassisch 5S, Klammer auf, aufräumen halt. Natürlich ist es schön, wenn es sauber ist, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Und auch da sehe ich jetzt wieder eine sehr hohe Ähnlichkeit. Es reicht halt nicht, jemand nur einen Hammer in die Hand zu drücken und sagen, guck mal, da ist ein Nagel, sondern im Grunde geht es darum, ihm Bewusstsein zu geben, ja, ich kann damit ein Bild aufhängen, ich kann damit vielleicht ein Regal an die Wand machen. Genau. Und wenn ich das Ding mal noch größer fasse, dann geht es halt einfach um ein schönes Zuhause im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das lässt sich eins zu eins auf Lean-Transformation übertragen, wenn ich also Lean einführen will, oder auf agile Transformation, oder wenn ich halt einfach in der Firma irgendwas verändern muss, weil Dinge von außen kommen, weil Dinge von innen kommen und ich damit irgendwie umgehen muss.
Ja, absolut, ja. Das ist ein schönes Beispiel, was du nur gesagt hast da. Das ist gut, ja, das ist richtig. Ja.
Jetzt hattest du ganz am Anfang angedeutet, dass natürlich mit einer Herausforderung in diesem Szenario war, diese Zange der internen Veränderung, der Notwendigkeit der internen Veränderung und der äußeren, also sprich Kunde, und da noch ein bisschen nachgefragt, welche Rolle, könnte man es auch wieder nennen, kann ein Kunde in der Transformation spielen und wie ja, wie gelingt es Ihnen, förderlich, möchte ich es mal ausdrücken, einzubinden? Weil im Grunde wollen wir ja für den Kunden was tun. Wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, kann das auch spannend sein, aber es bringt schlichtweg keine Kohle in die Kasse.
Also um das zu beantworten, ist alles, was wir gerade aktuell auch tun und sag mal, predigen oder ich sag mal nicht predigen, ist ein falscher Ausdruck, was wir den Firmen vorschlagen, ist Stichwort Customer Centricity. Ja? Man kennt es ja aus dem, sei es aus dem Safe Framework oder wir Kunden im Zentrum ist, manche empfinden das schon ein bisschen, wenn man das sagt, ach, das schon wieder, das ist doch abgelutscht da, Customer Centricity, Kunden mit einbeziehen und so. Überhaupt nicht. Also wir selbst, da müssen wir an der eigenen Nase packen, wir waren da tatsächlich mal in den 2-3 Jahren mit uns intern erstmal beschäftigt, um das auf die Kette zu kriegen, unser Mindset, unser Toolset, dass das rund läuft. Wo wir wirklich gar nicht gut drin waren, ist Customer Centricity. Und was heißt das überhaupt, Customer Centricity? Da gibt's ja, da kann man 10 Leute fragen, 10 Antworten. Mhm. Unser Verständnis davon heißt, also der Kunde selbst ist ja genau wie wir als Hersteller, Lieferant, eigentlich hat das gleiche Problem. Er befindet sich in der, ich sag mal, wir kennen alles Wort VUCA-Welt, ne? Also wir befinden uns alle in der gleichen Umwelt, Stichwort VUCA. Ne? Also er ist ja genauso, Flüchtigkeit und Schwankung ausgesetzt am Markt. Er hat genauso die Unsicherheiten. Also wir haben eigentlich alle beide das gleiche Problem, Kunde- und Lieferantenrolle. Wichtig ist im digitalen Kontext und Entwicklung von Produkten, die müssen nicht mal digitale Produkte sein, egal welche Produkte wir entwickeln, hat sich doch gezeigt in den letzten Jahren, dass es enorm was bringt, die, wo das gut tun, und es gibt einige Firmen auf der Welt, die machen das richtig gut, den Kunden voll mit einzubeziehen in der Entwicklung letztendlich seines Produkts, das, was er gekauft hat oder das, was er final kaufen wird, und wirklich den Kunden mit in dem Entwicklungsprozess teilhaben lassen, den Kunden von Anfang an durch Stichwort UX, User Experience, Design Thinking Methodiken mit reinnehmen und da teilhaben lassen an dem Ganzen. Und es hat sich wirklich auch gezeigt, dass Customer Centricity sollte wirklich auch ein Teil der Transformationsstrategie sein. Also spielt eine ganz, ganz große Rolle. So, das, was tun wir intern? Was tun wir intern und was tun wir marktseitig und kundenseitig? Das gehört absolut zusammen, ganz klar. Ne? Letztendlich arbeiten wir am Ende vom Tag sowieso für den Kunden und für niemand anderen. Ja. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Step. War das ungefähr die Frage beantwortet für dich oder macht Sinn?
Ja, definitiv. Mir kam auch noch eine andere Situation, die ich jetzt gerade so ein bisschen von außen beobachte, in den Sinn, wo halt ein Kunde was gekauft hat, ohne da weiter ins Detail zu gehen, was man typischerweise nicht jeden Tag kauft. Der Hersteller natürlich aber da ein ganz anderes Bewusstsein dafür hoffentlich hat, dass er da was herstellt, was für einen Kunden eher eine einmalige Sache ist, wo er im Grunde tagtäglich, weil es ist sein Produktspektrum, tagtäglich damit umgeht und dann er, ja, ich möchte fast so weit sagen, ein Stück weit in der Pflicht, aber oder nicht bloß ein Stück weit, sondern ganz massiv in der Pflicht ist, da seinem Kunden auch wirklich zu helfen und nicht zu sagen, ja, ich schmeiß dir halt dieses Ding über den Zaun, du schmeißt ein bisschen Geld zurück und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Weil da dann ja auch wieder Transformationseffekte auftreten können beim Kunden, der sich irgend sowas kauft, die er vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da würde ich so weit gehen zu sagen, dann habe ich die verdammte Pflicht als Hersteller, meinen Kunden da zu unterstützen, ihm ja vielleicht die Augen zu öffnen mit und ihn nicht in Anführungszeichen ins offene Messer laufen zu lassen. Also ihn bei seiner Transformation auch zu begleiten.
Genau, es ist halt auch Synergieeffekt, Umkehreffekt letztendlich, wie du sagst. Ja, wenn wir den Kunden mit reinnehmen, letztendlich bringt es dem Kunden auch was zu sehen, wie wir dann als Maschinenhersteller arbeiten. Ja. Und er kann das positiv mit in seine Organisationseinheit mitnehmen letztendlich. Ja. Aber das ist natürlich alles, das ist mal von der Theorie her alles super. Letztendlich ist es enorm schwierig, das zu etablieren. Ich habe ein Fallbeispiel hier, eine Person aus unserem Transformationsteam, ist in großen Digitalisierungsprojekten unterwegs im Bereich der IoT, digitale Produkte. Und da geht wirklich der Kunde her, ich darf den Namen hier nicht nennen, aber ich sage, da geht der Kunde her, das ist schön zu sehen und zu beobachten. Diese Entwicklungsteams, diese Softwareentwicklungsteams haben, da gibt es einen Produktmanager, da gibt es eine Product Owner Rolle, da ist der Verkauf involviert, da ist der Kundendienst in jeder Iteration involviert und ganz wichtig, der Kunde ist involviert. Da holen die wirklich von der Baustelle die Endanwender in die Sprint-Plannings rein, in die Review-Meetings mit rein und die sind da voll mit dabei und das ist wirklich, und das ist ein geiler Fall, der wurde mir gerade vor 3-4 Wochen, hat er mir das erzählt, wie die da arbeiten, das ist ja ein Traum, ja, also die klassischen Maschinenanlagen bauen, da gibt es noch sehr, sehr viele, die denken immer noch, heute noch, dass die ihre Kunden noch kennen, ja, und ich sage immer, du kennst den Kunden, bist du dir sicher, dass du den Kunden noch kennst? Dein Kunde von heute ist nicht mehr der Kunde wie vor 20, 30 Jahren. Die Kunden haben sich auch massiv geändert. Es gibt neue Generationen, die nachwachsen. Dass ein Verkäufer reinkommt und sagt, er hat mit dem Kunden XY gesprochen und der braucht jetzt dies und das und dann ist es gut, sorgt mit Sicherheit nicht immer für die absolute 100%ige Kundenzufriedenheit. Also wenn wir den Kunden mitnehmen in diesen Prozess von Anfang an, vor allem bei der neuen Produktentwicklung, dann kommt das mit Sicherheit ganz gut und vor allem auch für weitere andere Kunden in der Branche.
Ja, ich glaube, weil ich halt als Hersteller unheimlich viel auch lernen kann, was ich vielleicht selber nicht auf dem Schirm hatte, wie eine Sache plötzlich vielleicht auch anders genutzt wird, wie ich das anfänglich dachte.
Absolut. Und das in Verbund mit das gute Setup ist wirklich, man hat zum Beginn der Entwicklung an, holt man sich einen vernünftigen UX-Designer on board, baut vernünftige Workshops auf, Design Thinking Methode reinpacken, UX Design Patterns oder Methodik, wirklich Interviews für den Kunden, Prototypen aufbaut, wie man das aus dem Design Thinking raus auch kennt. Und auch dann ist der Prozess nicht abgeschlossen und dann natürlich in der Umsetzung, in jeder Iterationsschleife immer wieder den Kunden dabei haben, abholen, bauen wir das Richtige, tun wir das Richtige und vor allem viel wichtiger, da sind wir fast schon wieder bei mir sagen, kannst du in dem Kontext genauso sagen, kein Waste generieren. Ne? Also Es wird so viel Müll produziert im Maschinenanlagenbau, da kann man, ich möchte jetzt nicht die Lean-Zahl nehmen, wo man, ich glaube im Schnitt sagt man 20-30% Müll produziert in den Firmen. Würde ich jetzt nicht 1:1 übertragen auf den Maschinenbau, aber der Prozentsatz ist mit Sicherheit hoch. Würde man ein sauberes UX-Design, Requirement Engineering etablieren am Anfang an, hat man das Leben im weiteren Entwicklungsverlauf leichter und auch im Produkt-Lifecycle-Management und der Kunde ist zufrieden am Ende vom Tag.
Ja, ich meine, es gibt da so einen netten Begriff, den habe ich mal in meinem früheren Leben kennengelernt, Happy Engineering. Das ist immer eine gewisse Gefahr. Wenn halt eine gewisse Distanz, eine zu große Distanz zu dem vorhanden ist, was ein Kunde wirklich braucht.
Ja, genau. Also sind wir doch mal ehrlich, Götz, wie ist es in den Firmen? Hand aufs Herz, die meisten Firmen im Maschinenanlagenbau wird entwickelt, was der Techniker für richtig hält. Ja? Ja. So ist es. Ja. Also aus dem R&D raus, weil es auch in den kleineren Firmen keine Rollen gibt wie ein Produktmanager. Ja? Mhm. Es gibt den Verkäufer und der kommt rein und sagt, ich brauche, mach mal. Ja? Und dann macht die Technik, macht dann. Ja? Und dann bauen die eierlegende Wollmilchsau am Ende vom Tag. Mhm. Und der Kunde kriegt es so und denkt, na gut, du bist ja halb glücklich, ja, nicht schlecht. Auch deshalb war das so teuer, ne? Und es ist ja gar eine andere Farbe, die wollte ich ja gar nicht. Also nochmal, richtig die Leute abholen, vernünftiges Anforderungsmanagement etablieren, richtigen Fragen stellen und dann rollt am Ende vom Tag der Rubel und wir haben glückliche Kunden.
Ja, jetzt waren da schon ganz viele reflektive Aspekte, möchte ich es mal nennen, drin. Und so möchte ich es auch ein bisschen abschließen, nochmal auf den, ja, in Anführungszeichen auf den Punkt gebracht, nochmal ein bisschen gebündelt. Was waren so deine Erkenntnisse bezüglich Do's und Don'ts im Kontext eben Transformation, Tools und Mindset?
Wirklich in kleinen Schritten vorangehen. Also so Stichwort Inspect, Adapt. Wirklich, ich bin da so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer rein, ne? Ja. Also, und das war nicht gesund. Also langsam der Sache annähern,
Man kann praktisch, sagen wir, da gibt es auch den Spruch, think big, start small, move fast. Ja? Mhm. Also wirklich mal gleich starten, aber die Geschwindigkeit aufrechterhalten und vor allem ganz wichtig ist so, wie du hast vorhin noch gesagt, gerade vor einer Viertelstunde, glaube ich, hast du gesagt, jede Organisation ist anders und es gibt ja kein Rezept für Transformation. Also es gibt Organisationen wie SAFe, die sagen, wenn man SAFe-Framework nimmt, ist alles gut. Da bin ich jetzt anderer Meinung, ich finde das cool. Aber lass uns das Best-of aus einem Baukasten rausnehmen von Methodik, Praktik, Werten, Prinzipien. Und was passt auf die Organisation? Das müssen wir herausfinden und dann dafür wirklich einen passenden Transformationsprozess definieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ja? Also ein Best-of nutzen. Und auch wirklich wichtig ist, sich rechtzeitig auch Unterstützung zu holen. Viele versuchen das, und das habe ich ja auch am Anfang genauso versucht, in meinem kindlichen Leichtsinn. Sag mal, ich habe meine Learnings gemacht. Heute kann ich von den Learnings erzählen. Und fangt an, rechtzeitig euch Unterstützung zu holen. Holt euch Coaches. Das spart ihr bestimmt an der falschen Adresse, wenn ihr nicht ein paar Tage oder Wochen investieren könnt, um euch Leute on board zu holen, die euch da wirklich unterstützen können. Und und letztendlich auch, dass wir Dinge tun, die Mehrwert bringen am Ende vom Tag. Ne? Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ne?
Ja, Daniel, ich kann nur sagen, das war eine sehr, sehr spannende Unterhaltung. Ich habe wieder, das finde ich überhaupt nicht traurig, dass es sich immer wiederholt, diese Ähnlichkeit zwischen Lean, Agile, Scrum, die, ich glaube, viel, und auch das sage ich immer wieder, viel intensiver ist, wie man das vermeintlich wahrnimmt, wo es ja durchaus auch Tendenzen gibt, da irgendwie Abgrenzung zu schaffen, künstliche Abgrenzung zu schaffen, was ich persönlich sehr schade und völlig überflüssig finde. Deshalb, Daniel, ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch.
Danke dir vielmals, Götz. Hat mich gefreut.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Daniel Schmidt zum Thema Tools versus Mindset. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 304. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.